Ja, herzlich willkommen heute wieder im Heldenreise-Podcast. Heute mit der Jennifer Roch. Die Jennifer durfte ich nämlich kennenlernen auf der Unternehmeroffensive 2019 in Hamburg. Und die Jennifer hat nämlich unter anderem bei der Marine gearbeitet. Sie ist nämlich Marineoffizierin gewesen und hat schon ganz viel mit Leadership sich auseinandergesetzt und betreut heute Unternehmen, um die Führungsebene mit der Mitarbeiterebene noch besser zu verschmelzen und hat da schon eine, ja, ich würde mal sagen, eine sehr große Expertise aufgebaut. Und du berätst da ja heute schon viele andere, wenn sie den Sprung ins nächste Level machen wollen, oder? Nimm uns da mal mit. Wie hast du deine Heldenreise gestartet?
Für mich ist das tatsächlich eine ganz starke, ja, kann man fast schon sagen, Selbstfindungsreise gewesen. Ich habe vor ein paar Jahren Dienstzeitende bei der Marine gehabt und bin danach direkt in die Industrie gegangen, ins operative Geschäft und habe dann irgendwann für mich festgestellt, so, irgendwas stimmt hier nicht. Und wusste eine ganze Zeit das nicht so richtig einzuordnen für mich und habe irgendwie festgestellt, so, wer bin ich eigentlich? Also bin da wirklich in eine Art Krise für mich auch gerutscht, ohne richtig zu wissen, was das jetzt für mich bedeutet. Und habe in dieser Krise dann festgestellt, dass ich mich wie so eine Marionette in meinem eigenen Videospiel fühlte und gar nicht mehr richtig wusste, wer bin ich, was von meinem Verhalten ist antrainiert, was ist womöglich Verhalten, wo ich dachte, dass es andere von mir erwarten würden. Also so all das, was so in diesen Gedankenkonstrukt irgendwo mit hineingehört. Nun musste das ja irgendwie enden. Ja, also ich bin niemand, der sich dann da gerne drin verliert, sondern habe für mich überlegt, okay, wie kann ich das jetzt anpacken? Wie kann ich da rauskommen? Habe gesagt, jetzt drücke ich mal so eine Reset-Taste, so eine Pause-Taste und habe das ganze Konstrukt einmal überdacht. Und das ist letztlich dann der Weg, warum ich jetzt das tue, was ich tue. Also ich habe für mich überlegt, wie kann ich jetzt eigentlich meine ganze Expertise, die ich mitgenommen habe, nutzen, zusätzlich zu dem, dass ich zurück zu mir selbst gekommen bin und habe festgestellt, dass eine Veränderung aus dem Unternehmensinneren heraus immer schwierig war und dass es sich so ein bisschen wie so ein Hamsterrad auch anfühlte. Ja, ich habe dann gesagt, dann machen wir es doch von außen, gehen als Externer in die Unternehmen hinein und here I am.
Und bringst den frischen Blick mit rein und frischen Wind, ja, wie auf der hohen See wahrscheinlich.
Ja, also ich glaube, mein Riesenvorteil ist einfach, dass ich ja, ich bin ehemaliger Marineoffizier. Ich kenne also die Streitkräfte von innen. Ich habe in der Industrie gearbeitet und bin seit über 4 Jahren geschäftsführende Gesellschafterin auch einer Unternehmung in der Wirtschaft im Tourismussegment. Ich glaube also behaupten zu können, dass ich schon einiges gesehen habe. Und das sowohl aus Mitarbeiterebene beurteilen kann, als auch, was es bedeutet, Mitarbeiter zu haben. Also welche Verantwortungsbereiche auch für eine Führungskraft und für einen Inhaber vor allem auch dahinter stecken. Und ich glaube, das ermöglicht es mir, ganz verschiedene Perspektiven einnehmen zu können.
Und nimm uns da mal mit, wie ist das Leben, wenn wir nochmal zurückgehen auf das Leben einer Marineoffizierin. Wie hast du da deinen Alltag gelebt? Wie läuft das? Wie lange ist man da draußen auf See? Da sind wahrscheinlich immer wieder Schulungen, die gehen dann über viele Tage oder gehen die über Wochen. Wie läuft das ab?
Also zum einen, glaube ich, ist es ganz wichtig, hier einmal zu differenzieren. Viele glauben, wenn sie Marineoffizier hören, dass alle zur See fahren. Ganz so ist es nicht. Also es ist tatsächlich nur ein Bruchteil, der wirklich zur See fährt. Und das hängt ganz klar auch damit zusammen, dass jeder ja auch Nachrichten lesen kann und weiß, wie viele seegehende Einheiten, egal ob Boote oder Schiffe, hat denn die Marine überhaupt? Und wie viele Offiziere passen dann auf so eine Einheit? Und dann ergibt ein Summenschluss, der ganz normal ist. Also es kann dann ja nicht nur Häuptlinge geben, auf gut Deutsch. Es braucht ja auch ein paar Indianer. Es können also gar nicht alle zur See fahren. Ich bin in dem Zusammenhang nach meinem Studium dann ganz, ganz viel landgestützt eingesetzt gewesen und dort auch ganz viel schon im Bereich Führungskräfteausbildung. Und wie läuft das Ganze jetzt ab? Also im Endeffekt ist es so, in den ersten Jahren bist du natürlich viel Azubi, so nenne ich das einfach mal, in unterschiedlichsten Hierarchieebenen, inklusive des Studiums. Und irgendwann gehst du dann in den Alltag hinein, der je nach Tätigkeitsfeld total unterschiedlich ist. Nur pauschal kann man sagen, der Tag fängt früh an.
Okay.
Ganz am Anfang der Ausbildung durchaus morgens um 4. Mhm. Aber spätestens um 7 ist Dienstbeginn. Und dann hast du halt verschiedene Aufgabenpakete über den Tag hinweg, die erfüllt werden möchten.
Sag mal, ist die Offizierslaufbahn immer noch 12 Jahre? So war das zumindest früher.
Ja, ich glaube, mittlerweile sind es 13. Das hat einfach was mit der Umstellung des Studiensystems zu tun. Ich bin ja noch Diplomkauffrau und habe ein bisschen kürzer studiert. Und mittlerweile sind die Studiengänge auf das Bachelor-Master-System umgestellt. Und die längere Zeit an der Universität fordert dann ihren Tribut an der längeren Dienstzeit.
Okay. Und du wolltest dann nicht bei der Bundeswehr bleiben?
Genau.
Und hast dann für dich den Weg über die Tourismusbranche wahrscheinlich?
Ja, es ist der Tourismusbereich, das ist mein Hobby, sag ich immer liebevoll dazu. Ja, also das ist tatsächlich mein Hobby. Nee, ich habe meine 12 Jahre Dienstzeit fertig gemacht als Zeitsoldat. Das ist der ganz normale Ablauf, ja. Und bin danach, wie gesagt, direkt in die Industrie gegangen. Und mein Hobby, mein Baby, das haben wir die ganze Zeit halt mit den Partnern zusammen weiter betreut.
Okay. Und nimm uns mal mit, wie läuft das jetzt mit den Firmen, wenn du da mit drin bist? Yeah. Und du sprichst das immer so schön an, man fängt von oben an. Du kannst ja nicht erst das Dach reparieren, du musst ja die Basis erstmal schaffen. Mm. Und der Fisch stinkt ja immer vom Kopf zum Ende, ja?
Meistens.
Deswegen bist du wahrscheinlich erst auf der Führungsetage unterwegs, schaust du das alles an, wie laufen da die Prozesse, welche Werte bringen die jeweiligen Personen mit und gleichst das dann mit der Belegschaft nochmal ab. Wie sehen die das und harmoniert das und schlägst da wahrscheinlich eine Brücke?
Genau. Also letztlich kommt es auch ganz klar auf die Zielsetzung an. Es gibt so verschiedene Wege, wie ich letztlich ins Unternehmen hineinkomme. Variante 1, es ist durchaus möglich, dass mich tatsächlich die Führungsebene selbst anfragt im Bereich der Mittelständler und sagt, wir wissen noch nicht so richtig, was gerade krankt, aber wir haben das Gefühl, so richtig rund läuft es bei uns auch nicht. Und dann gibt es die Möglichkeit, erstmal zu sagen, gut, dann gehen wir erstmal in eine Befragung. In eine Mitarbeiterbefragung beispielsweise, in die Befragung der Führungskräfte, um überhaupt meine Standortbestimmung erstmal festlegen zu können. Und auf der Basis erstellen wir dann eine Zielvorstellung. Wo soll die Reise hingehen? Und nachdem wir dann also den Ist-Stand haben und den Soll-Stand haben, können wir dann unseren Weg dazwischen zusammenbasteln. Und hier ist es ganz wichtig, dass vor allem auch die Führungsebene mitspielt, denn ich brauche auf Teamebene, auf Mitarbeiterebene nichts verändern, wenn es doch immer wieder ausgebremst wird in den Führungsetagen. Und das klappt in der Regel ganz gut, wenn die Führungsetage tatsächlich verstanden hat, warum das Ganze sinnvoll ist. Mhm. Meine Arbeitsweise geht eben auch in der Wertearbeit dann los. Also herauszustellen, wer bin ich, ganz banal gesagt, wofür stehe ich, was ist mir wichtig, privat wie beruflich. Und wie passt das mit meinem Job, mit meiner Tätigkeit zusammen? Wie passt das mit meiner Unternehmung zusammen? Gibt es Parallelen? Gibt es Unterschiede? Und dann wird ein Wertekonstrukt aufgebaut, sowohl für das Individuum als auch dann für die Unternehmung. Und auf der Basis wird das Ganze dann weiterentwickelt in die einzelnen Bereiche.
Dazu fällt mir direkt das Buch ein von dem Jorge Bucay. Wer bin ich? Mhm. Wohin will ich? Und mit wem? Also es heißt auch 3 Fragen.
Ja.
Und das passt da auch ganz gut. Oder von John Strelicky, Big Five for Life.
Ja gut, ich finde, jeder sollte seine Big Five kennen.
Ja.
Ja, ganz wichtig. Das ist ganz spannend, weil darauf komme ich in meinem Buch zum Beispiel auch zu sprechen nachher nochmal. Ne? Was sind eigentlich meine Big Five und warum ist das Ganze so wichtig, dass jeder sich darüber auch mal Gedanken gemacht haben sollte?
Absolut. Also Big Five für alle, die das jetzt vielleicht noch nicht ganz so, ich sag mal, dieses Thema noch nicht so ganz gestriffen haben. Das geht so ein bisschen an die Bucketlist. Ja, so, was möchtest du erlebt haben in deinem Leben, bevor du den Löffel abgibst? Da gibt es auch diesen schönen Film darüber mit dem Jack Nicholson und Morgan Freeman. Der heißt der Das Beste kommt zum Schluss.
Ja.
Und da geht es dann wirklich darum, was die zwei noch miteinander erleben, bevor ihr Leben dann zu Ende sein wird. Und dafür, ja, darüber sollte man sich bewusst sein. Wofür wollen wir eigentlich dieses Leben leben? Weil,
genau. Was ist sinnstiftend?
Richtig.
Ja, also, und vor allem sinnstiftende Tätigkeit braucht ja immer gar nicht hier oben angehangen werden. Also ich muss etwas dafür tun, um die Menschheit zu retten, beispielsweise. Ja, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, was kann ich tun, damit ich möglichst viel Erfüllung in dem finde, was ich tue. Und je besser ich das für mich ausleben kann in meinem Alltag, desto zufriedener und motivierter bin ich. Ja, also auch eine Führungskraft ist nicht für die Motivation ihrer Mitarbeiter zuständig. Ein Mitarbeiter muss sich alleine motivieren können. Bloß als Führungskraft lege ich den Rahmen, damit der Mitarbeiter dieses Matching für sich auch vornehmen kann.
Wahre Worte, absolut. Deswegen ist es ja so wichtig, auch die Stärken zu stärken und die Mitarbeiter auch an die richtige Position zu setzen, damit sie auch sich entfalten können.
Ja.
Und in ihrer Kraft sind und nicht, ja, eigentlich gegen sich selber arbeiten, dann wieder keine guten Ergebnisse daraus resultieren und dann das gesamte Teamgefüge auch wieder nicht funktioniert.
Ja.
Richtig. Und das geht wieder nur durch Transparenz. Wie bitte?
Im Idealfall machen wir das Bild rund.
Richtig.
Ja.
Okay, das heißt, damit wir uns das vorstellen können, du gehst in ein Unternehmen rein und hast dann, wie viele Stunden nimmt das in Anspruch, wie viele Wochen?
Ja, auch da wieder, es kommt so auf die Zielsetzung drauf an. Also das eine Beispiel habe ich vorhin gegeben, dass wir eine Standortanalyse machen. Und da gibt es Unternehmen, die das Ganze gerne wiederkehrend, was weiß ich, im Jahr, jedes Jahr mal so eine Standortbestimmung, alle 2 Jahre mal. Dann gibt es die Unternehmen, wo ich von der Personalabteilung eingekauft werde, weil es darum geht, dass ein Mitarbeiter gerade nicht die Performance bringt, die von ihm womöglich erwartet wird. Und durchschnittlich kannst du sagen, dauert ein Coaching zwischen 5 und 8 Einheiten. Wobei eine Einheit nicht als eine Zeitstunde, sondern als ein Arbeitsabschnitt zu sehen ist. Und ich persönlich arbeite ganz gerne in Halbtagesblöcken. Dass man wirklich sagen kann, jetzt geht man mal einen halben Tag rein in die Arbeit, schiebt viele Dinge an, holt viele Dinge einmal aus dem Keller hervor und guckt, wie können wir rangehen. Und dann hast du immer auch, ich nenne es mal eine Art Ruhephasen zwischen den Coaching-Einheiten. Denn die Veränderung beim Coaching findet immer zwischen den Einheiten statt. Wenn es im Kopf anfängt zu rattern und zu arbeiten.
Ja.
Die Gedanken wie so Wolken vorbeifliegen zu lassen auch. Anzugucken, hinzugucken. Und wenn der Gedanke dann wieder vorbeizieht, ihn auch ziehen zu lassen. Und dann passiert ganz viel automatisch in dir.
Ja, absolut. Da muss ich mich wieder daran erinnern. Es hat mir auch mal ein Coach gesagt, wir machen den Fehler ja in der Regel immer 3-mal. Wir machen ihn erst einmal unbewusst. Wir wissen gar nicht, dass wir diesen Fehler die ganze Zeit machen. Also wahrscheinlich machen wir den Fehler noch viel öfter, aber er ist noch unbewusst. Und dann machen wir den Fehler, aber wir wissen, dass es falsch ist, weil wir schon verstanden haben, dass es so eigentlich nicht mehr funktioniert. Und wenn du ihn dann noch einmal machst, wo du es schon verstanden hast, dann solltest du wirklich für dich eine Lösung erarbeiten, um diesen Fehler oder dieses Problem zu eliminieren. Also, dass du es sozusagen neutralisierst.
Ja, genau.
Jemand anders in Zukunft sich um dieses Thema kümmert, wenn es definitiv nicht deinen Stärken entspricht. Oder vielleicht lässt man das ganze Aufgabenfeld auch links liegen, und weil man ist eh nicht in seiner Kraft.
Genau, ja. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Wobei wir ab einer gewissen Stufe, glaube ich, auch davon reden, dass wenn ich einen Fehler zu häufig mache, es dann kein Fehler mehr ist. Dann ist es Dummheit oder Vorsatz.
Ja. Was entdeckst du denn immer wieder, wenn du in Unternehmen drin bist? Wo ist heute vielleicht auch gerade durch die Digitalisierung oder dadurch, dass alte Modelle wie zum Beispiel Henry Ford, ja, der ja wollte, dass wir immer alles gleich machen und jeder ist für einen ganz gewissen Arbeitsabschnitt verantwortlich, aber man überblickt eigentlich das große Ganze nicht mehr. Wo merkst du, dass es immer wieder eigentlich so die gleichen Herausforderungen gibt?
Ja. Also nach meiner Erfahrung ist es tatsächlich meistens so, die Themen, mit denen die Kunden ursprünglich kommen, können total verschieden sein. Das können Gehaltswünsche sein, Kommunikationsprobleme sein, Gender-Themen sein, Führungsdefizite sein, völlig egal. Doch wenn du dann anfängst, mal so ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen, worum es eigentlich geht, liegt es in 99% der Fälle an Themen, die ganz viel mit dir selbst zu tun haben. Selbstwahrnehmung, eigene Wertschätzung, also die Wertschätzung der eigenen Person. Ja, also wenn ich ein Fass mir das vorstelle wie so ein Fass, dann ist es im Idealfall voll. Doch wenn dieses Fass unten ein Loch drin hat, weil ich mir also selbst die Wertschätzung nicht so geben kann, dann kann eine Person von außen dieses Fass permanent nachfüllen. Doch es wird nie voll werden, weil ich selbst mir diese Wertschätzung schon nicht entgegenbringen kann. Also kann es jemand von außen erst recht nicht tun. Selbstwert, Selbstvertrauen sind ganz häufig Themen. Einfach innere Diskurse. Wie stressresistent bin ich beispielsweise? Wie resilienzfähig bin ich? Also sprich, wie hoch ist meine Fähigkeit, wieder zurück in meine Kraft zu kommen? Gerade in Zeiten wie diesen. Ja? Wie leicht gelingt es mir unter der Thematik Corona oder egal welche Krisensituation es im Leben gibt, zurückzukommen und zu sagen, okay, so jetzt mal, gut deutsch gesagt, in die Hände gespuckt und weitergemacht. Und manch einem gelingt das leichter, einem anderen schwieriger. Und hier sind es nachher tatsächlich die Stellschrauben, die am ehesten gedreht werden und die den größten Effekt hinten rausbringen.
Ja, habe ich auch schon festgestellt. Ganz viel hat wirklich mit der Selbstwahrnehmung und auch mit der Selbstliebe zu tun. Ja. Also für viele ist das nicht greifbar, dieses ganze Thema. So, das ist ja kein Prozess oder das ist ja jetzt gar nicht greifbar. Lieber noch irgendein Tool oder irgendwas kaufen, eine Software. Das ist ja irgendwie greifbarer.
Ja.
Aber wenn du wirklich nicht dein Potenzial kennst und auch dir über deine Stärken nicht bewusst bist oder vielleicht auch mal ich habe da ganz viele Tests auch schon für mich ja selber und auch für die Mitarbeiter angewendet. Erkenne deine Stärken jetzt, ist ein super Ding vom Gallup-Institut oder die 16 Persönlichkeiten. Sind ja alles wunderbare Dinge, um auch das Teamgefüge noch besser zu bauen, dass man sieht, okay, ist die Person da wirklich an der richtigen Stelle? Und wenn man sich über diese ganzen Sachen eben nicht bewusst ist, dann macht man natürlich leider auch Fehler, vielleicht viel zu häufig und ist sich über diesen Fehler gar nicht bewusst, warum es nicht funktionieren kann.
Ja, das zum einen. Und da sind wir wieder beim Wertesystem. Wenn ich mir über mein eigenes Wertesystem nicht richtig bewusst bin und beispielsweise, ich war mir da jahrelang auch nicht drüber bewusst, habe nur festgestellt, dass mir wiederkehrend die gleichen Herausforderungen vor die Füße fallen in unterschiedlichen Bereichen. Auch in den Streitkräften. Ich wusste nicht, warum ich mich unwohl fühle in der Situation. Ich wusste nicht, warum ich vielleicht vor der Herausforderung stehe, dass ich mit einer bestimmten Person zum Beispiel nicht zurechtkomme, obwohl wir fachlich auf einer Wellenlänge liegen. Dann ist mir erst im Nachhinein klar geworden, dass das was mit meinem Wertesystem zu tun hat und dass diese Person in ihrer Art Dinge wiedergespiegelt haben, die konträr sind zu meinem Wertesystem. Bloß erst, wenn ich mir über mein eigenes Wertesystem bewusst bin, kann ich auch wirklich stärker in die Selbstliebe hineingehen. Denn dann fällt mir die Akzeptanz all meiner Stärken und Schwächen auch leichter.
Absolut. Also über die eigenen Werte sich im Klaren zu sein, ist das A und O. Ich würde sogar Werte und Stärken ein Stück weit auf einen Nenner bringen.
Ich nicht.
Warum nicht?
Weil Werte etwas sind, die sich beispielsweise auch im Laufe des Lebens verändern oder anpassen können. Ja, also die Werte eines 18-, 19-Jährigen sind durchaus andere Werte, die ihm wichtig sind in der Lebensphase, als eines Mit-40ers. Doch Stärken, die hast du durchaus schon von Kindesbeinen an. Du wirst immer Dinge haben, die dir leichter fallen. Die kannst du dann weiter ausbauen oder du kannst im Umkehrschluss auch deine Schwächen weiter schwächen. Bloß es hat nicht direkt etwas, was mit deinem Wertesystem zu tun. Es kann sich begünstigen.
Vielleicht ist das mein großer Vorteil. Bei mir begünstigt sich das sehr stark, weil meine Grundwerte sind schon auch im Wachstum und Tatkraft und positives Denken. Und also ich habe es vielleicht auch geschafft, das auf eine Linie zu bekommen. Deswegen ist es bei mir der gemeinsame Nenner, sage ich jetzt mal. Und aber ich musste mir darüber natürlich auch erstmal bewusst werden. Ich hatte das vor 15 Jahren auch noch nicht so durchblickt, dass ich wirklich auch ein Unternehmer bin. Ja, ich bin ja ganz lange als Fotograf, dann Kameramann, Filmemacher. Aber dass das dann wirklich auch mal ein Unternehmen wird, das war mir auch lange nicht klar. Ich habe mich da eher so immer als kreativer Freigeist gesehen. Aber schon auch mit einem sehr guten Händchen für Finanzen. Und mittlerweile...
Kannst du es mischen?
Ja, jetzt weiß ich, das ist eben auch Unternehmertum. Es gibt ja auch kreative Unternehmer.
Total. Und
Als ich dann mal wieder diesen Test gemacht habe von diesen 16 Persönlichkeiten, kam wieder dieses Ich bin Unternehmer raus. Und dass es zum Beispiel Leute wie Jack Nicholson gibt oder Bradley Cooper, der Schauspieler von Hangover und solchen Filmen, die haben auch genau mein Profil. Ja? Und das habe ich dann auch durch diese Tests rausgefunden. Da dachte ich, ja, das sind eigentlich echt coole Typen, die sind auch so ein kleines bisschen individuell, machen sehr viel über ihr Charisma und das steht auch alles dann so in diesem Profil drin. Und wenn man sich da so seiner Grundwerte und mit den richtigen Büchern immer mehr bewusst wird, dann ist es einfach wie Magie. Also als wäre das schon alles in den Sternen geschrieben, sage ich jetzt
mal. Ja, und auf einmal wird alles leicht und ergibt Sinn, oder?
Richtig, ja. Absolut. Ah, schön. Und wie machst du das jetzt zum Beispiel, du hast es ja eben angesprochen, gerade Corona-Zeit, machst du das jetzt aktuell zum Beispiel über Videokonferenzen oder wie passt du dich jetzt in solchen Coaching-affinen Themen der Digitalisierung an? Also du musst da wahrscheinlich auch neue Kanäle suchen.
Also ich glaube, dass nach wie vor 1:1 Settings eine viel höhere Bedeutung auch wieder in der Zukunft kriegen werden. Ja. Dass das eine Art Gegenläufigkeit zur Digitalisierung auch darstellt. Denn Coaching ist nach wie vor etwas sehr, sehr Persönliches. Also in der aktuellen Zeit ist es natürlich so, dass ich mich auch mit Klienten im virtuellen Raum oder am Telefon verabrede. Bloß wir versuchen da eine Mischung hinzukriegen. Zwischen wir treffen uns durchaus virtuell, wir haben uns aber auch live gesehen. Denn diese persönliche Ebene, die bleibt und du kannst Dinge so sehr viel feiner wahrnehmen, wenn du jemanden persönlich gegenüber sitzt, als es durchaus auch durch so eine Kamera geschluckt wird, beispielsweise. Also ich glaube, dass es die Kombination nachher ist zwischen Vor-Ort-Betreuung und dann gebe ich To-Dos mit beispielsweise, wo wir dann eine Zwischenabstimmung auch online abbilden.
Okay, und
mich wirst du nie nur online finden.
Ja.
Ich bin kein Mensch, der ein großes Bedürfnis nach reinen Online-Produkten hat, zum Beispiel. Ich brauche diesen Kontakt zu anderen Menschen auch.
Ist bei mir genauso. Ich finde beides gut und es zu mischen perfekt, aber nicht eins für sich alleine.
Genau, ja.
Also ich finde, die Digitalisierung gibt uns wirklich tolle Möglichkeiten heute natürlich, auch so wie wir jetzt hier auch aktuell unser Podcast-Interview führen. Aber nur in der digitalen Welt, das ist dann irgendwie doch zu wenig greifbar, weil alleine schon dieses Sprichwort, ich kann dich nicht riechen, das kommt ja alles woher. Und das wird zum Beispiel ganz eindeutig jetzt geschluckt durch
Definitiv. Video. Du hast ja auch, jeder Mensch hat ja auch unterschiedliche Sinneskanäle, über die er bevorzugt wahrnimmt. Ja. Ja, also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin ein total kinästhetischer Typ auch. Also ich Dinge anfühlen, das merkt man auch in meinen Sprachmustern zum Beispiel. Ja, das ist ganz spannend, das kann man bei den Menschen gut erkennen. Und visuell. Visuell, dem kann ich natürlich Rechnung tragen jetzt, aber das Kinästhetische, das entfällt. So. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, je besser ein Mensch sich auch über seine Wahrnehmungskanäle bewusst ist, desto leichter werden ihm auch Dinge in der Entwicklung fallen. Und wenn du dann wiederum Menschen hast, die ganz viel auditiv und visuell nur geprägt sind, die werden sich sehr, sehr viel leichter mit einer reinen Online-Darstellung beispielsweise tun, als dass du dann Menschen hast, die eben auch die kinästhetische Ebene, die Fühlen-Ebene braucht.
Und die geht leider bei vielen heute auch ein bisschen verloren. Also ich bin auf sehr, sehr vielen Events ja auch schon gewesen, also gerade auch was Persönlichkeitsentwicklung betrifft, von Christian Bischoff über Tobias Beck, über Hermann Scherer, aber auch wirklich spirituelle Events. Und ich merke immer wieder, wenn die Leute dann so ein bisschen auf Berührung gehen, es gibt ja dann manchmal so Pausen, da müssen sich die Leute so ein bisschen massieren, dass man wieder so ein bisschen frisch wird oder mal springen und ein bisschen hüpfen, was viele dann immer so abtun, was jetzt hier dieser Kindergeburtstag soll. Aber ich lasse mich da immer voll drauf ein und gebe da immer richtig mit Gas, weil es hält mich ja dann auch frisch, weil so ein Tag ist immer extrem intensiv. Es sind häufig so 12-Stunden-Events am Tag.
Unfassbar lange, zehrend.
Du bist ja auch bei Hermann Scherer gewesen, ne?
Ja.
Genau.
Also ich mag das. Ich finde das auch wichtig, dort im Bereich der persönlichen Weiterentwicklung nicht stehen zu bleiben. Ja, sich Dinge zu suchen, die auf der einen Seite für manch ein berufliches Wachstum bedeuten können, natürlich. Und dann gleichzeitig auch ins persönliche Wachstum immer wieder hineinzugehen. Also ich glaube, das ist ja auch das, warum das bei uns wirklich gut gematcht hat von Anfang an, weil wir da auch ein ähnliches Wertesystem dahinter haben, ohne dass wir gesagt haben, so guck mal, das sind meine Big Five und das sind jetzt deine Big Five, dann gucken wir mal so, weißt du? Sondern diese Dinge spürt man.
Genau, da sind wir wieder beim Spüren. Und viele Menschen spüren sich heute nicht mehr genug, glaube ich. Und deswegen sind gerade auch diese Events, auch wenn sie jetzt aktuell nicht stattfinden können, auch so wichtig, dass man sich wirklich wieder vor Ort 1:1 begegnet. Es gibt jemand, der auf der Bühne spricht und anschließend kann man mit der Person nochmal in 1:1 Kontakt gehen oder es gibt irgendwelche Roundtables, wo man dann nochmal intensivere Fragen dazu stellen kann, was eben da behandelt worden ist. Das funktioniert so in der Online-Welt nicht so gut und es muss greifbar sein, finde ich, am Ende des Tages. Das, was wir da für uns erarbeiten, um damit dann wirklich das auch auf allen Ebenen für sich zu speichern. So haben wir es ja auch in der Schule gelernt, es sowohl zu lesen leise, dann vielleicht sogar auch mit sprechen, damit man es auch automatisch nochmal für sich selber hört. Und das sind ja alles so diese kleinen Tricks, die wir auch lernen, wenn wir auf einem Netzwerk-Event sind, den Namen direkt zu wiederholen, damit es sich direkt besser einprägt und solche Sachen. Genau. Inwieweit, das würde mich noch sehr interessieren, sind die Probleme in Unternehmen so ein bisschen ego-getrieben? Weil häufig, also ich finde so, das Ego ist genau das Gegenextrem zu dieser Selbstliebe. Ja?
Ich finde auch da, das spielt ganz wichtig mit zusammen. Denn wenn ich Selbstliebe habe, dann kann ich auch egoistisch wieder eine Spur sein.
Ja, wenn man es auch so sieht. Das ist auch richtig. Ich meinte es jetzt genau von der Perspektive, wenn das Ego zu groß ist, weil man sich einen Fehler nicht eingestehen möchte oder immer diese Perfektion anstrebt und dadurch natürlich auch wieder nicht in der Selbstliebe ist.
Deswegen die Frage ist es dann Egoismus Oder ist es womöglich auch eine Spur Egozentrik?
Das ist dann nochmal die Steigerung, ja.
Zum einen, oder ist es dann womöglich auch eher etwas, wo du, ich nenne es mal, über Leichen gehst, wo es also gar nicht so sehr um den Egoismus als solches geht, sondern wo es pur darum geht, dass du nur einen reinen Fokus auf dich selbst hast. Denn in meinen Augen ist Egoismus sogar etwas sehr Wertvolles und Wichtiges. Und viele Menschen haben heutzutage verlernt, durchaus auch wieder eine Spur egoistischer zu sein. Egoismus selbst bedeutet nur, dass ich in der Lage bin, meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und im Rahmen meiner Bedürfnisse dann beispielsweise auch für diese einzustehen. Also nicht um jeden Preis meine Bedürfnisse zu ignorieren. Mhm. Und insofern gebe ich dir natürlich recht, wenn du ins Übersteigerte hineingehst, dann wird es schwierig in Unternehmen. Doch ganz ehrlich, die Unternehmen, die dann ja auch mit mir zusammenarbeiten wollen, die sind über diesen Punkt ja schon hinweg. Denn jemand, der glaubt, dass er das nicht braucht, wird mich auch nicht anfragen.
Ja, das ist richtig. Also mir ist einfach sehr oft aufgefallen, wenn es Probleme gibt in Teams oder auch mal mit einem Kunden oder einem Geschäftspartner, dann ist es häufig, weil sich ein Ego angekratzt fühlt. Weil sich jemand entweder übergangen fühlt, das hätte der mit mir klären müssen. Es sind ja ganz häufig solche Aspekte. Und deswegen meine ich, ist es so das Gegenextrem zu dieser Selbstliebe. Wenn die Person sich da vielleicht nicht so ganz im Klaren ist, dann muss sie da mit aller Gewalt sich so ein bisschen schützen und auch den Rahmen abstecken.
Ja.
Und wenn du da eben eine etwas andere Form wählst, als es die Person gewöhnt ist, weil sie vielleicht einfach schon so viele Jahre immer diesen gleichen Weg gewählt hat und auf einmal kommt da jemand, der da den Laden so ein bisschen aufmischt. Also ich rede das auch von mir. Ja.
Klar.
Ich gehe da sehr spielerisch manchmal ran und ich möchte ja auch Teams, wenn ich die porträtiere, also ich habe ja schon weit über 1500 Menschen porträtiert. Also
das ist viel.
Geschäftsführer und Manager und alles. Und ich muss die ja wach kriegen. Ja, sonst laufen die wieder nur auf Autopilot und bringen da wieder ihr verhärtetes Lächeln, das die sich irgendwie seit 8 Jahren antrainiert haben. Und ich muss da manchmal dann auch die richtig mal aus ihrer Umlaufbahn rausklatschen. Aus
der Komfortzone mal wieder rauskitzeln, ne?
Genau. Ja. Und ich würde mal sagen, 9 von 10 finden es auch immer super, ja. Und am Ende habe ich da innerhalb von 20 Minuten eine richtig tolle Atmosphäre geschaffen. Aber es gibt dann leider doch immer wieder so den 1 von 10, wo sich dann denkt, was nimmt denn der sich da jetzt raus? Aber anders kriege ich die nicht schnell, sage ich mal, in eine andere Form, dass die eben mal wieder komplett aussteigen aus ihrer Tretmühle.
Ich glaube, wichtig ist es dabei einfach nur zu akzeptieren, dass es immer auch jemanden geben wird, den du nicht gecatcht kriegst.
Ja, das ist auch okay.
Und dass das weniger etwas mit dir selbst zu tun hat, als mit
der Person. Nee, das ist Ego. Das ist dann eben, da fühlt sich das Ego, das darf der sich doch überhaupt nicht rausnehmen. So lasse ich doch nicht mit mir reden. Wieso tut's denn mich jetzt?
Also, vielleicht ist es aber an der Stelle nicht das Ego, sondern vielleicht ist es so, dass du ihm in der Situation unbewusst einen Spiegel vorhältst, wo die Person noch nicht bereit ist, für sich genau hinzugucken.
Ja.
Ja, das ist im Alltag begegnet mir das auch häufiger mal, egal ob ich auch mit Freunden unterwegs bin oder auch Kollegen, wenn wir uns über gewisse Situationen unterhalten und dann merkst du irgendwann, dass sich da wie so eine kleine Mauer kurz aufbaut.
Genau.
Und das hat meistens nichts damit zu tun, dass ich die Leute am Ego packe, sondern es ist viel, viel schichtiger. Es geht eher darum, dass ich da irgendeinen Triggerpunkt bedient habe, wo die Leute noch nicht bereit sind, genauer hinzugucken und in die Selbstdiskussion zu gehen, in die Selbstreflexion zu gehen.
Ja, so sieht's aus. Gut umrundet, ja, abgerundet. Ja, tolle Sachen dabei. Und du sagst, das sind so 5 bis 8 Einheiten. Also wahrscheinlich geht dann das so über 3 Monate, 6 Monate.
Ja. Ja, genau. Also je nach Länge kannst du sagen, ich mache das ganz gerne so, dass ich zwischen den einzelnen Coaching-Einheiten mindestens 2 Wochen, jedoch maximal 4 Wochen habe. Und dann ist das, mache ich es tatsächlich so, weil ich ja meine Klienten auch ins Fühlen wieder reinbringen möchte, dass sie selbst mal auf ihre innere Stimme hören und sagen, was fühlt sich an der Stelle richtig an? Also, und da tauchen ganz, ganz spannende Sachen auf. Also das variiert durchaus auch von Klient zu Klient. Manchmal kommt dann tatsächlich die Antwort, nee, 2 Wochen sind super. Und beim nächsten Mal kriege ich die Antwort, ich kann Ihnen nicht begründen, warum, doch ich glaube gerade, wir sollten diesmal auf 3 Wochen gehen. Und das ist das, was ich wichtig finde. Es ist nicht wichtig zu erklären, warum es sich jetzt gerade danach anfühlt, sondern es ist so. Das einfach anzunehmen und erstmal stehen zu lassen, so wie es ist.
Ja, annehmen ist schon der erste Schritt zur Heilung. Absolut. Und kriegen die dann auch Hausaufgaben mit? Ja. Irgendwas, was die ausfüllen und...
Das kommt drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Visionsarbeit mit einem Klienten mache, dann fangen wir natürlich in der Coaching-Einheit an, über gewisse Dinge schon zu sprechen. Doch dann kann es sein, dass ich sage, okay, und jetzt malt mir mal bitte bis zum nächsten Mal ein Bild, wo ihr euch in 10 Jahren seht. Und zwar nicht aufschreiben, sondern wirklich malen. Mhm. Völlig ungeachtet dessen, wie andere dieses Bild finden würden. Einfach mal nur so, wie ihr euch und wo ihr euch selbst seht. Privat, beruflich, Hobby, völlig egal. Einfach mal frei raus. Und das ist eine Arbeit, die auch ganz häufig nicht in einem Zug beendet ist. Sondern dann fangen sie meistens an, irgendwas zu malen, legen das ein paar Tage beiseite, dann kommt ein kurzer Gedankenblitz. Ah, stimmt, das möchte ich auch noch mit drauf haben. Mhm. Und solche Aufgaben kann es dann geben. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Dann gibt es andere Dinge. Ich habe einer Klientin auch schon als Aufgabe mit auf den Weg gegeben, dass sie einfach mal wieder eine Runde häufiger losgehen sollte, sich ein Eis kaufen sollte. Einfach Eis kaufen und dann auf die Parkbank setzen und mal in Ruhe ein Eis essen. Also es ist weniger dieses, dass irgendetwas schriftlich ausgearbeitet werden soll, sondern es muss einfach zur Situation dann passen.
Und da hast du wahrscheinlich so einen ganzen Koffer an Tools, die du dann im richtigen Moment rausziehen kannst und dann sagst, so, jetzt machen wir das. Das ist schön.
Ja.
Also sehr intuitiv dann auch, was der jeweiligen Person hilft.
Ja, also wir legen ja am Anfang ein Ziel fest und aufgrund dessen habe ich natürlich schon eine gewisse Grundorientierung, in welche Richtung wir laufen werden und bereite diese Einheiten dann auch so vor. Aber auch da wieder, ich habe durchaus schon mit einem Klienten zusammengearbeitet, da hatte ich die Coaching-Einheit komplett vorbereitet und bin morgens vorm Coaching aufgewacht und dachte so, nee, das passt heute nicht. Ich habe die ganze Vorbereitung über den Haufen geschmissen, 2 andere Tools eingepackt und das war Treffer versenkt dann. Und ich konnte nicht sagen, warum es sinnvoll ist, dass wir jetzt das machen, sondern es hat sich einfach so angefühlt in der Situation, dass es wichtiger ist, diesen Schritt erst zu gehen.
Und das ist so wichtig, dass man wirklich auch wieder auf sein Herz und auf sein Bauchgefühl vertraut und nicht die ganze Zeit nur im Kopf ist und immer nur diesen gleichen Weg geht, der dann irgendwann auch nur noch stumpf ist.
Ja, genau.
Da kommen ja gar keine, wenn man die Welt, wie sie gerade auf einen wirkt, auch gar nicht mehr mit aufnimmt. Also das gehört, finde ich, auch zu meinen absoluten Top-Stärken, eben genau das Umfeld, wenn ich in den Raum komme, direkt zu erkennen, was können wir jetzt hier eigentlich machen? Muss ich jetzt eher mehr erklären erstmal und die Leute abholen? Mhm. Oder können wir direkt reinspringen?
Ja.
Wollen die jetzt eher direkt in so einen Action-Mode und sind die wie selber wie Kinder und wir können da jetzt wie ein Spiel. Also manchmal ist so ein Filmdreh, wenn ich in einem Unternehmen bin und wir drehen da einen Imagefilm, das ist eigentlich wie so ein gemeinsames Projekt. Alle sind super happy und auch die 50, 60-Jährigen sind auf einmal wieder, ja, ich wollte ja auch mal was wieder mit meiner Videokamera machen und ich mache da so Urlaubsvideos. Auf einmal sind die da total wieder wie an Weihnachten. Feuer und Flamme. Und darum geht es doch. Da möchte man auch die Teams haben, dass die wieder alle an einem Strang ziehen und gemeinsam diese Vision sehen und dann auch Lust haben, gemeinsam was zu erschaffen.
Einfach.
Ja. Richtig, ja. Und nicht immer nur, hier ist die Bande und hier und oben und unten und das ist nur der Bereich. Und wenn du nur Grenzen siehst, wie wird dann Kreativität entstehen? Und auch ein Team-Spirit, ja, und dieses Brennen, ja. Schön. Vielen, vielen Dank, liebe Jennifer. Möchtest du den Zuhörern und Zuschauern noch was mit auf den Weg geben? Irgendwie so eine Lebensweisheit oder noch eine Erkenntnis? Oder gibt es ein Lieblingszitat oder ein Buch? Wie auch immer. Also jetzt ist noch mal Zeit, dass du hier noch mal Mehrwert teilen darfst.
Ja, ich habe zwei Dinge tatsächlich. Mhm. Und das eine ist, ich glaube fest daran, dass Veränderung im Kopf anfangen. Ja, also Dinge können sich nur verändern und ich kann mein Außen zum Beispiel auch nicht verändern, wenn ich mich nicht selbst verändere. Beziehungsweise im Umkehrschluss, ich kann mein Außen gar nicht verändern, ich kann nur mich selbst verändern. Und der zweite Punkt ist dann, nur wer selbst brennt, kann andere anzünden. Wenn ich also selber keinen Bock habe auf das, was ich tue, kann ich nicht erwarten, andere mitzureißen.
Absolut. Das hast du ja auch auf deiner Webseite so schön beschrieben. Ich habe es hier gerade noch vor mir. Leaders will be those who empower others. Hat Bill Gates gesagt. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir verlinken natürlich auch noch die Kontaktmöglichkeiten, wie man mit dir vielleicht auch in ein Coaching-Gespräch gehen möchte oder eben mit dir auch 1:1 arbeiten zu können. Hier über die Shownotes und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Schöne Grüße nach Kiel, hier von München nach Kiel, vom Norden in den Süden, andersrum.
Da haben wir uns ganz gut verstanden.
Ja. Prima. Vielen, vielen Dank und bis bald.
Ja, Felix, ich danke dir, dass ich da sein durfte.